Hallo Heinz.
Hallo Julia.
Ja, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Die letzten zwei Folgen warst du ja ohne mich hier.
Ja, war gar nicht so einfach.
Ja, hast du aber sehr gut gemacht. Ich habe mir beide Folgen natürlich mit großem Interesse angehört. Und
super.
Und ja, herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Heinz und ich sprechen hier über Themen der Psychologie, Philosophie und Wirtschaft und das mit persönlichem Bezug. Und ja, ich freue mich sehr auf die Aufnahme heute. Und für heute haben wir uns ein Thema überlegt, vielleicht benutze ich erstmal den englischen Begriff, denn der ist uns zuerst eingefallen, das Thema Self-Awareness. Das ist, glaube ich, so eine Mischung auf Deutsch zwischen Selbsterkenntnis, Selbstfürsorge. Ja, wir haben gerade überlegt, was das denn für deutsche Begriffe so sein könnten. Fällt dir sonst noch etwas ein?
Nee, ich glaube, Selbstfürsorge trifft's zumindest halb, weil es nicht nur um die Fürsorge geht, sondern auch um das Erkennen eigener emotionaler Zustände. Also das Erkennen ist ja immer die Voraussetzung für irgendeine Form der Aktion. Und wir hatten ja in der Folge über emotionale Intelligenz auch schon besprochen, dass der erste Schritt im Umgang mit eigenen und fremden Emotionen der ist, selbst in sich hinein blicken und fühlen zu können. Und Self-Awareness ist zwar ein Anglizismus, aber irgendwie auch der beste Begriff dafür.
Ja. Und ja, wie sind wir zu diesem Begriff gekommen? Und zwar erlebe ich in Unternehmen viele Veränderungen. Ich glaube, es gibt keine Organisation, die sich im Moment nicht mit Veränderungen auseinandersetzt. Und oft ist das Ganze begleitet mit kulturellen Transformationen oder auch Veränderungen im Führungsverhalten. Und was mir da aufgefallen ist, dass diese Veränderungen im ersten Schritt ganz häufig durch Maßnahmen initiiert werden. Und dieses Thema Self-Awareness erstmal gar nicht so thematisiert wird, um eine Veränderung zu realisieren. Oder überhaupt, also Self-Awareness irgendwie in diesen ganzen Veränderungsprozessen häufig außen vor bleibt. Und ich glaube, das wäre recht wichtig, über das Thema Self-Awareness, jetzt bleiben wir mal bei dem englischen Wort, über das Thema Self-Awareness auch in Veränderungsprozessen nachzudenken. Und wenn vielleicht könnten wir auch heute darüber reden, wie könnte man sich denn an dieses Thema herantasten, dass das Thema für Menschen ein bisschen greifbarer wird.
Also wir haben es ja in der klassischen Change-Management-Literatur indirekt drin über die Veränderungskurven, also vor allem die emotionalen Veränderungskurven, die sich ja witzigerweise oder nicht witzigerweise an Kübler-Ross und die Phasen des Sterbens anlehnen. Also da kommt es überhaupt her. Also die Idee, dass du zuerst mit Unverständnis, dann mit Widerstand, mit Ablehnung, schließlich dann ganz hinten irgendwann mit Akzeptanz reagierst. Also das kann man in jedem Change-Management-Buch nachlesen. Also insofern ist die emotionale Seite von Veränderungsprozessen indirekt in diesen Kurven abgebildet. Aber du hast recht, es gibt sehr wenig Hinweise dazu, wie ich diese Self-Awareness oder wie ich mit dem, was emotional sich abspielt, wie ich damit umgehe. Also als Vorgesetzter, als Kollege, als Mitarbeiterin, also in allen 360-Grad-Perspektiven sind diese emotionalen Qualitäten natürlich von enormer Wichtigkeit, weil da spielt ja die Musik.
Ja, und was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, insbesondere wenn man als Führungskraft über Veränderungen spricht und Veränderungen in der Organisation initiieren möchte oder so eine Bewegung mitgestalten möchte für eine bestimmte Veränderung, dann ist es ja wichtig, dass ich diese Veränderung auch ausstrahle. Ja, also wenn ich über Vertrauen beispielsweise rede, dann wäre es ja wichtig, dass ich, so gut es geht, auch in diese Richtung mich entwickle. Ne? Also auch Vertrauen ausstrahle oder Vertrauen aufbaue. Oder vielleicht ist das jetzt ein schwieriges Beispiel. Und für mich ist das Thema der bei sich selbst anfangen, also auch ein Teil von Self-Awareness. Also das wäre für mich so eine Klammer zu, wie gestalte ich erfolgreich Veränderung, auch erstmal selbst bei sich selbst anfangen. Und ist das auch ein Teil von Self-Awareness?
Ja, mit Sicherheit. Also Self-Awareness heißt ja, dass du auf alles, was dich umgibt, immer auch potenziell dich selbst mit in den Fokus nimmst und deine emotionalen und auch deine kognitiven Reaktionen darauf. Und da bist du natürlich im Auge des Hurrikan, weil wenn der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte eine Veränderung zu vertreten hat, hinter der sie selber nicht so ganz steht, dann wird es natürlich besonders interessant oder schwierig. Und es ist ja schon davon auszugehen, dass nicht jeder Veränderungsprozess jede oder jeden, der im Management arbeitet, gleichermaßen positiv ergreift, sondern Veränderung hat ja immer auch negative Konsequenzen oder potenziell negative Konsequenzen oder befürchtete Konsequenzen. Allein dadurch, dass ich ja etwas tun muss, was ich vorher nicht getan habe oder es anders tun soll oder mich in einer anderen organisatorischen Einheit wiederfinde oder mit anderen Mitarbeitern oder mit anderen Arbeitsinhalten, ist ja alles eine potenzielle Bedrohung für mein Selbstkonzept. Also ich habe mich ja definiert über Inhalte und den Kontext meiner Arbeit und jetzt wird da plötzlich was geändert und ich weiß natürlich vorher nicht, was nachher rauskommt. Vielleicht werde ich nach einem Jahr sagen, toll, gut, dass wir das gemacht haben, aber im Moment der Veränderung bin ich natürlich auch mit aller Skepsis möglicherweise mit dabei. Und das ist die Frage, die mir ja am Coaching fast am häufigsten begegnet. Also das ist jetzt mal auch so ein kleiner pädagogischer Hinweis zum Nachdenken über Veränderungsprozesse, dass ich immer wieder auf Coaching-Klientinnen treffe und Klienten, die sagen, wie um Himmels Willen soll ich denn diesen Change-Prozess vertreten, wenn ich selber nicht dahinter stehe? Das ist zumindest in meinem Coaching-Zimmer ein Klassiker. So, und damit hat aber diejenige oder derjenige, der mir gegenüber sitzt, schon den ersten Schritt vollzogen, weil er ja reflektiert, wie er zu etwas steht. Und das ist ja genau die Self-Awareness, dass wir immer Bezug nehmen zu dem Kontext, in dem wir uns befinden, privat, beruflich und überhaupt. Und das ist der erste Schritt. Und was nicht funktioniert, das kann ich auch gleich sagen, ist die Verdrängung eigener Widerstände oder negativer Emotionen. Also ich kann nicht fröhlich spielen, ich kann versuchen, fröhlich zu spielen, aber ich bin es dann eben nicht, weil ich es nur spiele. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein sehr feines Gespür, ob die Chefin jetzt dahinter steht oder nicht. Also das wird auf den Gängen auch kolportiert. Hast du gemerkt, sie steht ja selber nicht dahinter. So. Und da rutschen einem dann tatsächlich auch so kleine Nebenbemerkungen raus, mit denen man sich blitzschnell verrät oder auch körpersprachlich oder was es da alles so an Möglichkeiten gibt.
Ja, das ist ganz interessant. Und das, was du sagst, hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt, dass man das vielleicht gar nicht konkret auf etwas zurückführen kann, aber man hat dann so ein Gefühl. Und das ist ja ganz häufig dann auch richtig, ja. Was mir gerade durch den Kopf geht, ist auch der Gedanke, also klar, es kann eine bestimmte Veränderung sein, also eine bestimmte organisatorische Ausrichtung oder so, hinter der man nicht steht. Aber es kann zum Beispiel auch etwas sein auf einer Wertebasis. Also ich mache da nochmal ein Beispiel. Also beispielsweise, man möchte von Offenheit sprechen, also dass man offen unterschiedliche Meinungen zulässt oder offen divers über bestimmte Sachen diskutiert. Und man denkt, dass man es beispielsweise selbst wäre, aber man ist es vielleicht nicht in der Form, das über sich selbst nachdenkt. Das ist ja auch nochmal so ein Thema von Self-Awareness, ne? Also wie schafft man das, durch Reflexion auch so etwas zu erkennen, dass man vielleicht an bestimmten Themen an sich selbst zuerst anfangen muss zu arbeiten, bevor man das von anderen erwartet. Denn ich glaube, anders wird es fast nicht gehen, oder? Das ist sonst unglaubwürdig. Das machen sonst Menschen.
Das ist sonst unglaubwürdig, ja. Und die Grundidee ist schon die, dass wir Emotionen, Bewertungen salonfähig machen sollten, um das mal normativ auszudrücken, also auch in Unternehmen. Und da gibt es viele Missverständnisse, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Also es geht nicht um die totale Offenheit und es geht auch nicht darum, völlig unzensiert sich mit seiner kompletten Emotionalität einzubringen, weil dann würde ich Dinge sagen, die ich auf jeden Fall nachher bereuen könnte und die auch Schaden anrichten. Aber die alte Definition von Authentizität, ich glaube, die stammt von Ruth Kohn, dass Authentizität nicht bedeutet, dass man alles sagt, was man meint, aber dass man alles meint, was man sagt, die halte ich schon für umsetzbar. Und das fängt damit an, es fängt mit Kleinigkeiten an. Also wir reden jetzt über den großen Change-Prozess. Ich bin sehr interessiert an den kleinen Change-Prozessen, die in jedem Meeting stattfinden. Also jeder Punkt, der da auf der Agenda auftaucht, wo mein Name dahinter steht und vorher stand er nicht dahinter, heißt ja eventuell, dass ich was anders machen muss. Oder was neu dazugekommen ist, oder ich was weglassen muss. Und das sind die kleinen Change-Prozesse des Lebens, wo ich ständig mit etwas konfrontiert bin, was ich gestern nicht so gemacht habe. Und deswegen sind Meetings auch immer die ganz große Chance, das Tor zu öffnen für emotionale oder kognitive Bewertungen. Das bedeutet, wenn die Moderatorin sagt, ich habe mal eine Frage dazu, wie steht ihr denn eigentlich zu dieser Maßnahme XY? Und dann wirklich den Mut hat, abzuwarten, bis jeder mal was gesagt hat. Dann ist das passiert, was ich gerade postuliere, dass Emotionen salonfähig gemacht werden. Also, dass es erlaubt ist, zu sagen, so ganz überzeugt bin ich da noch nicht. Oder irgendwas stört mich daran. Oder aber auch, wow, das finde ich aber toll, dass wir das endlich mal machen. Also dieses ganz simple Anhören von emotionalen oder kognitiven Standpunkten ist der erste Schritt für die Self-Awareness. Weil ich ja durch dieses Statement nur, zu diesem Statement nur dadurch in der Lage bin, dass ich in mich selbst hineinhöre. Also Self-Awareness als regelmäßiger Haltepunkt in Meetings. Geht schnell, dauert nicht lang und man lernt als Mitarbeiter und Mitarbeiterin das, was wir schon mal als Psychological Safety besprochen haben. Ah, okay, ich kann hier sagen, dass ich noch nicht so ganz im Boot bin. Das ist ja toll. So.
Ja, und das erfordert auch eine Komponente eines wohlwollenden Zuhörens, ne? Das
Genau, richtig. Ja. Und es erfordert, und da haben viele Vorgesetzte aus meiner Sicht noch Schwierigkeiten, auch mal mit überschießenden Emotionen umzugehen. Also wir haben es ja nicht wirklich gelernt, Emotionen sozialverträglich in der richtigen Dosis und Formulierung auszudrücken. Das ist ja eine hohe Kunst. So, und dann rutscht einem schnell was raus und dann sagst du, aber was ich besonders blöd finde, ist das und das und das. Und dass ich als Moderator weniger den potenziellen Angriff darin verarbeite, sondern die Not, die hinter dem Angriff steht. Und das ist die große Kunst. Aber auch das könnte man in Meetings eigentlich besser lernen als in dreitägigen Superhotel-Seminaren mit schönem Buffet, wo man sich das mal wunderbar anhört und dann wieder in den Alltag zurückkehrt und alles wieder so ist wie vorher. Deswegen halte ich, aber jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber vielleicht auch nicht, deswegen halte ich Meeting-Supervision für eine der besten Maßnahmen im Sinne von Verbesserung, Intensivierung, qualitativer Steigerung der Kommunikation.
Ja, und also ich bin vollkommen bei dir. Was ich beispielsweise in Meetings gerne mache, ist, also ich nehme auch gerne mal so ein bisschen eine beobachtende Rolle für einen Moment ein und frage dann auch Personen mal so, ach, du guckst jetzt gerade skeptisch, was geht denn da bei dir durch den Kopf? Oder du hast jetzt irgendwie länger nichts gesagt, willst du auch was dazu sagen? Ja, und habe damit ja, ganz gute Erfahrungen gemacht, ne? Also zu gucken, dass man da auch so eine Atmosphäre kreiert, die das erlaubt. Was ich jetzt ganz spannend finde, ist die Not hinter dem Angriff. Könntest du darüber ein bisschen mehr erzählen?
Ja, also man sieht ja in der Kommunikation immer die Oberfläche. Also man sieht, die Eltern sehen ihre wütende Tochter, so die Vorgesetzte sieht die bockige Mitarbeiterin, der Chef sieht den skeptisch blickenden Mitarbeiter und Emotionen sind ja oft Notfallreaktionen. Also man kann sich das, es gibt einen Autor, der sagt, es gibt Emotionen, die dienen uns als Firefighter. Und das ist vielleicht ein bisschen besser als der deutsche Begriff Feuerwehrmann. Da haben wir wieder mal so einen Anglizismus, weil der Firefighter, der bekämpft das Feuer. Also wer aggressiv wird, wehrt sich ja gegen irgendetwas. Er will was abwehren, er will was fernhalten von sich. Und da trifft es Firefighter. Die Firefighter-Metapher ziemlich genau, weil manchmal ist der Löschwasserschaden größer als das Feuer war. Also da ist ihm was oder ihr was rausgerutscht und was sie vielleicht nachher bereut, aber die innere Not dahinter ist eben an der Oberfläche nicht so direkt sichtbar. An der Oberfläche siehst du die Aggression und tief unten ist eine empfundene ein empfundener Mangel an Respekt, an ich werde nicht gehört, an ich habe hier Erfahrungen mitgebracht, die nicht ernst genommen wird, an Enttäuschung, an Kränkung, an Verletzungen vielleicht sogar, die sich nach außen hin aber vielleicht aggressiv äußert. So, und hinter diese Fassade ist der falsche Ausdruck, also hinter diese Firewall vielleicht zu gucken und zu sagen, ja, das ist jetzt die Äußerung, aber wie heißt die Not dahinter? Also worum geht's dir? Was ist dir wichtig? Anstatt sich darüber zu mokieren, dass wir hier nicht, das ist aber blöd, sagen, was ja die pädagogische Intervention ist, die vielleicht auch ihre Berechtigung hat, aber dann mal die Ruhe zu haben, zu sagen, was regt dich denn da so auf? Was ist denn die emotionale Energie? Wo kommt die eigentlich her? Und das können wir lernen und damit würden wir uns nebenbei auch selbst beruhigen.
Ja, und ich überlege gerade, also das hat ja auch ganz viel dann mit Self-Awareness zu tun, das nicht persönlich zu nehmen, die Emotion des anderen, sondern selbst nicht in die gekränkte oder angegriffene Person zu kommen, sondern da so viel Self-Awareness zu haben und zu sagen, so jetzt nehme ich das Ganze nicht persönlich, oder? Wäre das ein guter Schritt?
Ja, eigentlich ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und dennoch ist es genau das Gegenteil. Also, dass man den Mut hat, es persönlich zu nehmen. Also, dass ich merke, der sagt jetzt da, das ist blöd, das kränkt mich ja zutiefst, weil ich so viel Zeit investiert habe und so eine tolle Folie gemacht habe und das so schön vertreten habe. Es kränkt mich. Aber weil ich sehr genau spüre, dass es mich kränkt, heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt auch nach außen hin sofort zurückschießen muss.
Genau, zurückschießen, das so ist wahrscheinlich. Ja.
Also ich bin gekränkt und wenn es mich sehr stark betrifft, kann ich sogar sagen, also das kränkt mich jetzt schon. Und dann den zweiten Schritt gehen zu können und zu sagen, und trotzdem interessiert mich jetzt, was steckt da bei dir dahinter? Worum geht es dir denn eigentlich? Und Julia, jetzt haben wir ja eine Riesenchance. Du bist ja täglich in diesem Business. Also deswegen haben wir ja auch den Podcast so konstituiert, dass es da mich gibt als jemand, der kluge Sprüche absondert und dich, die ja wirklich im Businessleben drinsteckt. Also du hast vorher schon mal ein Beispiel gesagt. Du moderierst ja Meetings. Inwieweit, ich frage es mal ganz direkt, so wie es mir gerade auf den Lippen liegt, setzt du denn die Idee um, Emotionen in Meetings salonfähig zu machen? Also wenn du zum Beispiel sagst, du schaust gerade skeptisch, wie machst du das? Und machst du das regelmäßig oder wie gehst du selber damit um?
Ja, also ich glaube, erstmal kommt es sehr drauf an, was es für ein Meeting ist. Ne? Also es gibt ja auch sehr viele Termine, bei denen ein bestimmtes Team bestimmte Themen durchgeht und bestimmte Themen abarbeitet. Also diese Art von Meetings meine ich, also da wäre das wahrscheinlich auch trotzdem ein Teil, natürlich auch immer mit Emotionen. Aber was ich tatsächlich interessant finde, also wenn es um richtige Teams geht, die in einem Meeting sitzen oder Personen um Interaktion. Und das ist dennoch nicht so einfach. Also man hat ja oft auch ein Gespür für ein Team und diese Dinge auszusprechen, finde ich, erfordert schon auch Vertrauen und Offenheit, Wohlwollen und auch eine Gratwanderung zwischen, man möchte ja auch niemanden bloßstellen, ja, oder in eine unangenehme Situation bringen. Und das, finde ich, erfordert sehr viel Empathie und auch gutes Fingerspitzengefühl, da auch an der richtigen Stelle auch mal zu fragen, ja, und auch mal an der richtigen Stelle nachzuhaken. Dennoch finde ich, dass wir, also ich erlebe es viel zu wenig. Und ich erlebe auch zu wenig, dass Raum für emotionale Energie, du hast das so schön gesagt, auch dem Ganzen gegeben wird. Ja, also das, das vielleicht zu deiner Frage. Ich weiß nicht, ob du die Antwort dir so vorgestellt hast, aber es ist natürlich so, dass es in der Realität also nicht so einfach ist, diese Dinge.
Das weiß ich.
Ja, spielen viele, viele Faktoren eine Rolle. Und also ich persönlich mache das. Ich spreche da eben immer direkt an, aber ich weiß, dass das auch nicht jeder so in der Form machen kann. Denn ein Mitarbeiter hat natürlich viel größere Hemmungen, zu einer Führungskraft zu sagen, so, du schaust gerade so skeptisch, erzähl doch mal. Das geht natürlich andersherum, deutlich einfacher, ja, aus einer Führungsrolle zu sagen, sag mal, du schaust gerade so skeptisch, erzähl doch mal, was gerade durch deinen Kopf geht. Also da spielen natürlich unterschiedliche Themen mit ein.
Und das ist wieder ein wunderbares Beispiel, dass einfache Rezepte nicht funktionieren können. Weil du schaust gerade skeptisch, ist eine geniale Intervention und gleichzeitig übergriffig. Und du kommst aus der Nummer nicht raus. Also irgendwie bist du in der Verpflichtung, Stimmungen anzusprechen, bei gleichzeitiger Awareness der Tatsache, dass du damit auch übergriffig bist. Also du sprichst was an, was andere vielleicht zensieren wollen. Und was einem helfen kann, ist, ich mache mal ein Beispiel, dann frage ich dich gleich nochmal, ob du das schon mal gemacht hast. Es gibt da so Elefanten im Raum. Also ein gutes Beispiel ist, wenn die Stimmung schlecht wird. Und jedes Meeting kennt Phasen, wo Stimmungen schlecht werden. Also wo jeder im Raum eigentlich weiß, momentan läuft es nicht so toll. Mhm. Und meine Hypothese ist, dass, oder sogar meine These ist, dass es gut tut, wenn die Moderatorin dann sagt, Leute, ich merke es irgendwie, die Stimmung ist gerade nicht so gut. Wie geht's euch denn dabei? Also ohne die Frau Meier und den Herrn Müller direkt anzusprechen, mit meiner Erfahrung dazu, dass irgendeiner sich dann schon traut und sagt, was Sache ist. Mhm. Inwieweit hast du das auch schon so erlebt oder vielleicht sogar gemacht?
Ja, das habe ich auch schon öfters erlebt und auch selbst gemacht. Und
mit welcher Konsequenz?
Mit der Konsequenz, dass ich finde, dass es von der Basis des Teams oder der Personen abhängt. Also wenn schon viel Vertrauen da ist, dann ist das natürlich deutlich leichter, als wenn weniger Vertrauen oder weniger Offenheit oder irgendwelche anderen Themen in dem Termin oder in dieser Runde mit drin sind. Aber du hast natürlich absolut ja, absolut recht. Was meinst du denn mit, also es interessiert mich natürlich, weil übergriffig hört sich ja schon ein bisschen negativ an. Wenn man aber Vertrauen in einer Runde hat, ist das etwas, was man als Moderator machen kann, auch jemanden direkt anzusprechen? Oder findest du, dass man das eher lassen sollte?
Tja. Und da wird es wieder super komplex, weil es natürlich von der Beziehung abhängt, die du zu der betreffenden Person hast und genau wie du sagst, auch zu der gesamtgruppendynamischen Situation des Meetings. Ich glaube, es ist meistens besser, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, damit es nicht zum Rezept wird, einen Schritt mehr zu gehen, als man denkt. Also ich glaube, die Kunst ist eher, es so anzusprechen, dass es möglichst wenig übergriffig wird. Also zum Beispiel, ich gucke dir gerade in die Augen, wie stehst du dazu, wenn ich dich so direkt fragen darf? Also vorsichtig, wertschätzend, sodass die andere oder der andere auch sagen kann, nee, also alles okay. Und dass ich dann nicht mehr so nachbohre. Aber ich rolle sozusagen den roten Teppich aus und zerre den anderen oder die andere nicht drauf. So. Und du schaust skeptisch, ist natürlich ein bisschen näher schon dran an der Grenze, als ich gucke dir gerade in die Augen und weiß nicht, wo du gerade stehst. So. Also die Aussage B lässt mehr Raum als die Aussage A, weil die Aussage A schon interpretierend ist.
Ja, das ist interessant, weil ich habe gerade drüber nachgedacht und ich habe tatsächlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, allerdings nur bei Personen, zu denen man schon sehr viel Vertrauen hat. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied. Also wenn man jemanden sehr gut kennt und das auch so direkt sagen kann, dann kann eine Person sagen, ah nee, ich war gerade in Gedanken bei was anderem oder ja, stimmt, ich habe gerade darüber nachgedacht. Aber wenn man da wahrscheinlich eine andere Situation hat, dann kann das natürlich auch.
Also es gibt schon Methoden, die übergriffiger ausschauen, aber nicht übergriffiger sind. Und die werden ganz selten gemacht. Und es tut mir immer leid, dass es nicht gemacht wird. Also du hast ein ganz normales Meeting und hast irgendwie den Eindruck zum Thema XY, du weißt gar nicht, wo die Leute eigentlich gerade stehen. So, was jedem Moderator so geht, was ich aus Tausenden meiner eigenen Situationen kenne. Und wenn es ein Präsenzmeeting ist und für die virtuelle Welt gibt es da auch Alternativen, dann habe ich häufig gesagt, können Sie sich bitte mal aufstellen? Und zwar auf der einen Seite, wenn Sie sagen, das Thema XY ist super, dass wir da dran gehen und das sollten wir auch wirklich mal machen. Und auf der anderen Seite des Raums, ich bin total dagegen, ist der größte Blödsinn, den wir je ins Auge gefasst hatten. Und wenn Sie sich da mal bitte auf so einer Linie anordnen, und da ist jeder Raum für Zensur gegeben, du musst dich auch nicht äußern, aber allein an der Linie kannst du schon sehen, wie die Stimmung im Raum ist. Also wenn da alle auf dem Mittelwert stehen, dann hast du noch nicht so gewonnen mit deinem Thema XY. Mhm. Und dann haben wir ja noch den Segen der Normalverteilung, mhm. dass es immer Menschen gibt, die einen Tick offener sind als andere. Mhm. Und die dann sich ganz bewusst auch mal auf ein Extrem stellen und sagen, so, und da stehe ich. Und die dann auch bereit sind mhm. zu kommunizieren. Und diese ganz kleine Übung bringt Bewegung in die Gruppe. Und sie zeigt, wir dürfen hier auch mal sagen, wie wir zu den Dingen stehen. Oder es zumindest analog äußern, indem wir uns auf einer Linie aufstellen. Mhm. Also solche kleinen Dinge werden viel zu selten gemacht. Mhm. So, und das kann man auch mit dem Daumen machen, kann sagen so, also wo steht ihr denn gerade? Nach oben heißt, ich bin Feuer und Flamme, und ganz nach unten heißt, ich find's bescheuert. Kann mal jeder seinen Daumen rausstrecken und es dauert genau 10 Sekunden und du weißt, wie die Stimmung ist mhm. und du symbolisierst dadurch, dass es hier auch in Ordnung ist, selbst in Gruppen, die du überhaupt gar nicht kennst, mhm. Über eigene Bewertungen zu artikulieren.
Absolut, ja. Ja, Heinz, ich habe gerade auf die Uhr geguckt und wir sind schon bei einer halben Stunde und wir haben uns vorgenommen, nicht ganz so,
ach, du liebe Zeit.
so ja. viel zu schrecken. Okay. Aber ich fand es ganz interessant, wie wir von dem Thema Self-Awareness auf das Thema auch Meeting-Kultur gekommen sind. Denn beide Themen sind meiner Meinung nach spannend und beide begleiten uns täglich in unserer Arbeit. Mhm. Also vielen Dank für deine Gedanken und deine Ideen und es hat mir Spaß gemacht, mit dir heute wieder zu sprechen.
Gerne. Okay, danke.